This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ja, kannst du eigentlich deine, deine Schriftart von dem Musikplayer größer einstellen? Ich kann das hier kaum erkennen.
Von
dieser Musik-App, die du
Spotify,
da hast.
Von Spotify oder was?
Ja. Kannst du das größer
weiß ich
ziehen?
Gar nicht. Also ich kann da gar nicht rein. Ich kann es wunderbar lesen, deswegen hatte ich noch nie das Verlangen, es reinzuzoomen.
Okay, du hast ja auch eine neue Brille.
Nein, ich trage momentan wieder die alte.
Warum trägst du jetzt die alte Brille?
Weil mich die neue Brille wahnsinnig macht. Diese sündhaft teure Brille, ich glaube, ich werde sie reklamieren. Also,
ja, kratzt sie oder was?
Also erstmal sitzt sie schlecht. Sie rutscht ständig von der Nase und ich war schon mal da, sie wurde neu eingestellt, sie rutscht immer noch. Aber das ist gar nicht das Schlimmste. Sie, also meiner Meinung nach ist sie zu stark. Ja, also von der Stärke her, von der Sichtkorrektur.
Also
ja?
vom Rahmen zu schwach und von den Gläsern zu stark.
Ja, und ich kann nicht mehr am Bildschirm arbeiten. Ich kann nichts mehr am Bildschirm erkennen. Ja, und vor allen Dingen ist es so, das untere Drittel der Brille, das ist auch komisch dick, ich frage mich, ob das die falschen Brillengläser sind, also im unteren Drittel der Brille, wenn ich leicht den Kopf kippe, sehe ich gar nichts mehr, verschwimmt alles sofort. Also deswegen...
Hast du sie zurückgegeben?
Ja, noch nicht. Ich habe am Dienstag einen Termin.
Verstehe. Ja. Gut. Dann hast du ja wieder den Durchblick vorerst mit der alten Brille. Gut, dass du sie noch nicht nach Afrika geschickt hast.
Ja, und gut, dass es dieses Modell... Auch wenn es jetzt mittlerweile ein Auslaufmodell ist, es gibt es noch. Ja, ich habe gegoogelt und vor allen Dingen, ich habe geguckt, was dieses Modell, was ich heute trage, was das mittlerweile kostet, das wird einem hinterhergeschmissen. Und ich überlege, wie teuer diese andere Brille Made in Switzerland war. Also ne, da bestelle ich mir lieber fünfmal diese alte Brille nochmal für die nächsten 30 Jahre. Ja, kann ich mir ja dann immer neue Gläser reinmachen lassen, ne, weil irgendwann sind die mal verkratzt oder so. Aber ich habe dann immer wunderbar... Neue Gestelle, ja. Mach ich mir so ein kleines Lager. Wie Helmut Schmidt mit seinen Mentholzigaretten. Ja.
Dank fehlenden Durchblicks erfuhr Sebastians alte Brille ein überraschendes Comeback. Ein künstlerisches Comeback legte einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts mit seinem 1969 erschienenen Album hin, das wir für die heutige Episode gehört haben. Doch zunächst. Sollte man auf den Steckenpferd-Hype aufspringen?
Guten Abend, Sebastian. Du bist in einer neuen Aufbausituation. Steht da hinten ein Teddybär oder ist das ein...
Nein.
Was ist denn das, das da?
Das ist kein Teddybär, weißt du, was das ist?
Das sieht aus, als wärst du in der Pathologie. Nein. Das ist ja ganz schrecklich das, da. Wo bist du denn?
Ich befinde mich immer noch hier im Podcast-Keller und ich sitze in der Tat etwas anders heute vor dem Bildschirm. Das hat folgenden Grund.
Vielleicht um das kurz für den geneigten und kunstbeflissenen Zuhörer mal eben zu sagen, Sebastian sitzt im goldenen Schnitt.
Ja, zum Thema Kunst komme ich gleich nochmal. Aber vielleicht nochmal kurz zum das, was du als Teddybären identifiziert hast. Ist das da, ne?
Ja, genau.
So. Dieses, ich nenne es
du
mal.
Du hast jetzt gerade so eine päpstliche Geste.
Dieses Spielgerät ist das schlimmste Spielzeug, was sich hier in unserem Haushalt befindet. Und deswegen wurde es in den Podcast-Keller verbannt. Alles, was
damit
irgendwie stört.
Damit du alleine damit spielen kannst.
Ich glaube, es ist so, alles, was stört, muss hier in den Keller. Deswegen sitze ich hier unten. Ne?
Sitzt der Papa auch unten.
Ja, und zwar dieser Teddybär, das ist eigentlich ein Pferd. Das ist ein Steckenpferd. Und dieses Steckenpferd macht auch Geräusche. Das heißt, man kann an so einem Knopf im Ohr drücken und dann macht es so Via- und Galoppgeräusche, so Trappelschritte. Aber also so klingt kein Pferd, ne? Das ist wirklich nur Krach.
Und das wusstest du natürlich nicht, bevor du es dir zum Geburtstag gewünscht hast.
Richtig, richtig. Aber wusstest du eigentlich, dass dieses Thema Steckenpferd total hip ist? Es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur Steckenpferde, so wie wir das noch von früher kennen, sondern es gibt jetzt...
Also du meinst jetzt richtige Steckenpferde, nicht im metaphorischen Sinne.
Richtige Steckenpferde, ne? Also so, ja. Wie kennen wir das? Holz, Pferdekopf, Besenstiel hinten dran.
Ja, ein Hottepferd.
Los. Ein Hottepferd,
richtig.
Ne?
Ja.
Mein Opa hat uns früher mal selber welche gemacht, gebaut, also ach, so ich bin gesägt also und so. Ja.
Lange Jahre damit zur Schule geritten.
Ja. Ja, und jetzt kommt's. Ein ganz, ganz großer Trend und auch ein riesiger kommerzieller Erfolg sind sogenannte Hobbyhorses. Jetzt wirst du dich fragen, was ist ein Hobbyhorse? Ein Hobbyhorse.
Das klingt ja schon fast wie Pottery.
Ein Hobbyhorse ist in der Tat nichts anderes als ein Steckenpferd, allerdings mit kürzerem Stiel. Also das geht ja nicht mehr ganz so lang. Bei uns ging das ja früher fast bis zum Boden. Jetzt haben diese Hobbyhorses einen kürzeren Stiel und damit laufen erwachsene Menschen durch die Gegend, durch Wälder, über Wiesen und diese...
Unter Aufsicht aber hoffentlich.
Nein. Es gibt YouTube-Channels, die nur dem Thema Hobbyhorsing gewidmet sind. Das ist wirklich eine Trendsportart. Da gibt es Wettbewerbe. Diese Hobbyhorses werden dressiert, die werden gehegt und gepflegt. Es gibt Zubehör, die man da kaufen kann. Und ja, da gibt es dann erwachsene Menschen, die sich dabei filmen, wie sie mit ihrem Hobbyhorse über Wiesen und Felder reiten. Und da gibt's dann auch Tipps, da gibt's einen regen Austausch, wie betreibt man diesen Sport besonders gut. Hobbyhorsing. Also für jeden, den das interessiert oder wer vielleicht seine Steckenpferd-Erinnerungen auffrischen will, Fantasien auffrischen will, kann das in Form eines Hobbyhorses tun. So.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir immer mehr in einer Zeit der Trends und Moden leben.
Ja, aber kaum, das ist man, so.
Kaum ist man in dem Steckenpferdbetrieb drin, ist schon wieder was anderes hip.
Ja.
Also es ist
ja,
alles so
ja.
TikTokisiert. Naja, ja, wahrscheinlich ist es,
so
wenn
ich
diese Episode in einer Woche online geht, weiß schon keiner mehr, was Hobbyhorses sind.
Ja, das ja mag sein. Irgendwann kommt der nächste Hype, ja. Aber
gut, dass wir uns.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on.
Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, "I found it on The Real Real." Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Mensch mag Moden.
Mit überzeitlichen Sachen.
Na, aber ich glaube, das ist gar nicht so ein neues Phänomen. Also auch in der Vergangenheit gab es doch schon Moden und Trends. Im Barock waren ja auf einmal weiße Perücken.
Ich meine, wenn du,
toll,
so
ja?
Wie du, ja, so wie du das gerade beschrieben hast, dass da Erwachsene mit diesem Steckenpferd durch den Wald, das gab es doch hier bei Ritter der Kokosnuss zuletzt, oder nicht?
Ja, genau. Ganz genau.
Ja. Und damals war es aber doch Comedy.
Damals war es Comedy, heute ist es bitterer Ernst. Und du darfst das dann auch wirklich, da gibt es natürlich dann auch Kommentare, die sich darüber lustig machen. Das ist, wird nicht gern gesehen, weil das ist ein ernstzunehmender Sport.
Damit muss man doch leben und damit muss sicherlich auch, und vermutlich hat er es darauf angelegt, Maurizio Cattelan leben. Ein 64-jähriger Künstler,
ja,
der ein Kunstwerk geschaffen hat oder mehrere,
ja,
mit dem Titel Comedian. Was wissen wir darüber, Sebastian? Das ist ja in den letzten Tagen ist es ein wenig durch die Presse gegangen.
Ich wusste gar nicht, dass das Comedian heißt.
Comedian heißt es. Ja, ich meine,
das heißt Comedian?
Besser aber, kann man es nicht signalisieren.
Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich hatte schon vermutet, dass du das ansprechen wirst. Und deshalb dachte ich mir,
hast du eins gemacht?
Na, ich gönne mir den Luxus und bringe heute mal ein Kunstwerk mit, was mehrere hunderttausend Dollar wert ist. Es liegt hier direkt neben mir. Schau mal.
Och, das ist aber formschön und es hat so eine Art, so eine Bananenform jetzt an die Hörer, damit man sich das vorstellen kann. Es ist so gelb-grünlich, bananenförmig, vielleicht so Geschlechtsteil groß.
Ah, jetzt muss er wieder auf Geschlechtsteile kommen. Also ganz ehrlich.
Müssen wir nicht wegpiepen. Sebastian, okay. Das ist ein Trend.
Ja.
Das ist ein Trend.
Ja.
Der Trend geht zum Geschlechtsteil. Und was will der Künstler, was will der Podcaster uns damit jetzt sagen?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Also für die Hörer, die jetzt, die das in 10, 20 oder auch in nächster Woche mal hören, wir reden hier über das Kunstwerk Comedian, das vor 2 oder 3 Tagen bei Sotheby's für sage und schreibe 6,2 Millionen Dollar versteigert worden ist. Und dieses Kunstwerk besteht aus einer Banane, die mit einem Panzertape an die Wand geklebt worden ist. Und der Käufer namens Justin Sun oder Sun, ein Kryptounternehmer, wie das heute so Mode ist, der hat gesagt, er wird die Banane essen in den nächsten Tagen, und zwar, Zitat, als Teil einer einzigartigen künstlerischen Erfahrung. Und dafür hat er 6,2 Millionen Dollar bezahlt. Das war es ihm wert.
Weißt du, was mich irritiert? Im ersten Artikel, den ich dazu gelesen habe, war noch von, ich glaube, 120.000 Euro oder 100.000 Dollar die Rede.
Ich glaube, das war die erste Iteration, das Original, vor 5 Jahren.
Ah, ach so, okay.
Ja.
Das war mir gar nicht klar. Weil diese Banane ist ja zwischenzeitlich auch bereits gegessen worden von einem Aktionskünstler. Also der ist in diese Ausstellung gegangen und hat die mit Panzertape an die Wand befestigte Banane einfach abgenommen und hat sie gegessen vor laufenden Kameras.
Und das sollte selbst wieder nun ein Kunstwerk sein, das Essen der Banane.
Ja, genau. Und die Veranstalter dieser Ausstellung waren auch total entspannt, weil sie haben gesagt, es ist völlig okay, dass er jetzt diese Banane isst, weil wir können das Kunstwerk direkt mit einer neuen Banane wieder herstellen, weil es geht ja gar nicht um die Banane als solche, sondern es geht um die Idee. Also das, was da für 6,4 Millionen verkauft worden ist, waren nur die
6,2, Sebastian, bitte nicht übertreiben.
Ja, man übertreibt also mal direkt.
Wirklich?
Also die 6,2 Millionen.
Wer zahlt denn 6,4 Millionen?
Da zahlt man nicht für die Banane, sondern für die Idee, eine Banane, mit Panzertape an die Wand zu kleben. So, jetzt habe ich mich gefragt.
In dem Artikel der New York Times wurde auch noch erklärt, dass die am Mittwoch versteigerte, für 6,2 Millionen versteigerte Banane mit Panzertape, dass die wenige Stunden zuvor an einem Obststand auf der Upper East Side in Manhattan für 35 Cent gekauft worden sei, bei einem offensichtlich aus Bangladesch stammenden Obsthändler, der vermutlich nichts vom weiteren Schicksal seiner Banane erfuhr. Und ich meine, das ist eine Preissteigerung. Man kauft es vormittags für 35 Cent und versteigert es abends für 6,2 Millionen. Was sagt das über die Menschheit aus, Sebastian?
Das sagt erstmal was über Angebot und Nachfrage aus. Ja.
ob es keine Bananen gäbe.
Da hat der Künstler alles...
Wo leben wir denn hier in der DDR?
Da hat der Künstler alles richtig gemacht. Aber das ist jetzt sehr interessant, weil mit diesem Kunstwerk, es ist ja mal die Frage, wie entstehen diese Preise und ist das jetzt eine angebotsinduzierte Nachfrage oder bestand der Bedarf bereits vorher? Ne? Also hätte dieser Mensch, dieser Kunstmäzen, der für 6,2 Millionen Dollar diese Banane gekauft hat, hätte er auch so viel Geld für diese Banane bezahlt, wenn sie nicht von einem Künstler an die Wand genagelt worden wäre oder geklebt worden wäre? Vermutlich nicht. Es musste also erst jemand kommen, der ihm diese Banane an die Wand klebt, damit sie ihm so viel Geld wert ist. Ja.
Das heißt also, die alte Frage wieder nicht, was ist Kunst, sondern wann ist Kunst?
Wann ist Kunst, genau. Ach, aber ich frage mich trotzdem, Leute, was kann man mit 6,2 Millionen alles Gutes tun? Da haben jetzt ein paar steinreiche Menschen ihren Spaß gehabt. Ja, sie haben sich vielleicht einen Jux draus gemacht, jetzt so viel Geld für so eine Banane auszugeben.
Ich meine, in eine ähnliche Richtung geht ja das ein paar Tage zuvor für 121 Millionen Dollar versteigerte Bild von Magritte, der sich jetzt auch in diesem 100 Millionen plus...
Das sind auch absurde Preise. Wobei, ich meine, dieses Bild... finde ich, hat in der Tat, also ist beeindruckt mich deutlich mehr als diese.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Banane?
Reich der Dunkelheit, oder wie heißt es?
Ein
Haus mit Bäumen und einer Straßenlaterne. Ja. Und die Straßenlaterne, also es ist dunkel, aber der Himmel ist hell. Mit den Wolken.
Ja, und ich finde, es ist meisterlich gemalt.
Er hat sich auf jeden Fall mehr angestrengt als Herr Maurizio Cattelan.
Ja, und ich finde dieses Magritte-Bild, das ist wirklich, das hat eine Strahlkraft. Es sieht wirklich so aus, als würde diese Straßenlaterne wirklich leuchten. Ja, also wäre das ein batteriebetriebenes Bild. Finde ich wirklich beeindruckend. Beeindruckt mich deutlich mehr als so eine Banane. Und ich glaube, der Welt wäre mehr geholfen, wenn er für diese 6,2 Millionen Dollar Bananen gekauft hätte und sie Leuten geschenkt hätte, die sich vielleicht sonst keine Banane leisten können.
Aber das wäre nur eine kurzfristige Verbesserung der Situation gewesen. Er hätte vielleicht in Bildungsanstalten in Afrika oder so investieren müssen. Vielleicht wäre da dann der nächste Nobelpreisträger emporgekommen.
Also ich finde allein die Tatsache, dass jemand so viel Geld besitzt, dass er nicht mit der Wimper zuckt, wenn es darum geht, für 6 Millionen eine Banane zu kaufen, sollte uns doch zu denken geben.
Ja, also mir gibt das zu denken, warum er unseren Podcast noch nicht längst sponsort.
Ja, genau. Er hat noch nicht mal einen Daumen nach oben dagelassen.
Er weiß nicht mal von uns, aber er kennt eine Banane.
Ja.
Was sagt das über uns aus, Sebastian?
Also sollte ich jemals in die Verlegenheit geraten, für so viel Geld eine Banane kaufen zu wollen, bitte ich alle, die mich kennen, mich davon abzuhalten, mir mein sämtliches Vermögen abzunehmen und mich einzuweisen, bitte. Ja?
Ja, du brauchst dann einen Vormund und du wirst eingewiesen, vielleicht sogar mit einem Steckenpferd. Wir sind im Prinzip beim Thema Essen, Sebastian, und ich habe in der vergangenen Woche einen wunderbaren Artikel in der New York Times gelesen über die Essgewohnheiten des eventuell neuen US-Gesundheitsministers Robert Kennedy Jr.
Okay, ja.
Also wirklich,
ja, der Essgewohnheiten.
Das war ein fantastischer Artikel.
Was ist der denn so?
Ja, das ist die große Frage. Und zwar, er isst alles, was man in der Natur findet, mit drei Ausnahmen. Ich finde es gut, dass er diese Ausnahmen macht und sie explizit benennt. Menschen, Affen und Hunde. Sonst ist offensichtlich nichts vor ihm sicher.
Ansonsten isst er alles.
Und er isst diese Naturprodukte nur zwischen Mittag und 19 Uhr. Ja.
Okay.
Und was ich außerdem aus diesem Artikel gelernt habe, ist, dass Robert Kennedy Jr. einen toten Wurm im Hirn hat. Und zwar vermutlich seit 2010. Da fiel ihm so auf, also da wurde dieser Wurm entdeckt und er hatte irgendwie Gedächtnislücken. Und er ist zum Arzt gegangen und man hat seinen Kopf gescannt und man dachte, es ist ein Hirntumor. Und dabei war es ein Parasit.
Okay.
Und dieser Parasit ist eventuell, man ist sich nicht sicher, durch ungekochtes Schweinefleisch in Kennedys Hirn gewandert. Aber offensichtlich ist er verstorben. Ich weiß nicht, ob die Leiche da oben jetzt noch rumblubbert. Vermutlich, aber offensichtlich tut sie ihm nichts. Das haben wir vom eventuellen neuen Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten von Amerika gelernt.
Okay.
Was, Sebastian, jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, wir hatten die Banane, wir hatten Menschen, Affen und Hunde.
Ja.
Was, wenn ich dich fragen würde, was geht für dich gar nicht? Also beim Essen, was kommt für dich auf keinen Fall auf den Teller oder in den Mund? Also ausgenommen von Menschen, Affen und Hunden, also vermute ich jetzt einfach mal.
Ja, ich habe noch keine Menschen gegessen, ich habe auch noch keine Hunde gegessen. Affen habe ich, soweit ich weiß, auch noch nicht gegessen. Würde ich auch nicht essen wollen. Also sagen wir mal so, es gibt Dinge, die ich mag, es gibt Dinge, die ich nicht so mag. Ich habe zum Beispiel wirklich ein Problem so mit Käse. Ne? Ich mag eigentlich überhaupt keinen Käse.
Und ich dachte, ich hatte jetzt gehofft, dass du dieses immer mal wieder aufkommende Thema Mettbrötchen.
Ach, das schon wieder, ja, Mett.
Es kommt Mett.
Ja, aber sagen wir mal so, bevor ich jetzt in so einen Camembert beißen würde, würde ich, glaube ich, eher das Mettbrötchen bevorzugen. Aber,
aha, interessant.
Aber auch wirklich mit großem inneren Widerspruch. Also, ja. Ich habe übrigens mal über Kim Jong wie heißt der aktuelle Koreaner, also koreanische Präsident, was ist er eigentlich offiziell? Ist er Präsident?
Autokrat, Diktator,
also
Faschist,
der Führer.
Nenn ihn,
also
wie du willst.
Kim Jong-un, ne? Aktuell heißt er Kim Jong-un, sein Vater Kim Jong-il. Dem sagt immer, er hat zauberhafte Kräfte nach. Und da war es so, dass dass man gesagt hat, dass er zum Beispiel nicht verdaut. Oder also er verdaut schon, aber es bleibt nichts übrig. Also Kim Jong-il musste offiziell niemals... Also
quasi Osmose oder wie das
offiziell verdunstet. Niemals die Toilette aufsuchen, weil er alles, was er zu sich nahm, komplett in Energie umwandelte.
Ah.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das auf seinen Sohn jetzt auch zutrifft offiziell. Wäre mal spannend.
In der letzten Woche, wenn wir auf langsam auf unser Musikthema schwenken...
Oh, du schwenkst schon,
da hab
ja.
Ich,
okay.
Da habe ich zwei Themenbereiche notiert. Einmal ist John Lennons Luxusuhr wieder aufgetaucht. Ja. Also sie ist jetzt wieder in Yoko Onos Besitz. Wurde offensichtlich 2005 von Yoko Onos Chauffeur geklaut. Jetzt ist sie wieder da. Die zweite Nachricht, eine interessante, aber auch eine sehr traurige Nachricht, dass zwei Bee Gees Schlagzeuger innerhalb von 4 Tagen verstorben sind.
Ja, Zufall. Oder war es abgesprochen?
Ja. Also,
wahrscheinlich nicht.
Ich weiß, der eine am 18. November, der andere am 14. November.
Ja, schade. Aber ich meine,
Bee Gees sind auch so eine Gruppe, die ich nie so, man kennt die Hits, aber man kennt die Alben nicht.
Meine Eltern hatten in der Tat eine Bee Gees Platte. Ich glaube sogar die.
Und eine Phase wahrscheinlich.
Ich glaube, dass die sogar offiziell meiner Mutter gehörte. Vielleicht hat sie sogar noch. Ich müsste sie mal fragen.
Ist nicht vielleicht auch eine Bee Gees Platte in deiner Erbsammlung von deinem Schwiegervater?
Nein, nicht sein Geschmack. Nee, ich glaube eher nicht.
Okay.
Nee, ja. Passt nicht so. Allerdings, das Album, was wir heute gehört haben, ich habe gar nicht geguckt. Ich hätte mal gucken sollen. Das könnte in der Tat dabei sein.
Könnte in der Tat dabei sein. Ja. Also du bist schon auf dem Weg in die richtige Richtung. Aber um es nun professionell, mit einem professionellen Übergang zu machen, Sebastian.
Der ja hammermäßig sein soll. Du hast ja schon vor Tagen angesprochen.
Der ist hammermäßig.
Dass du gesagt hast, dass du einen fantastischen Übergang hast.
Ach, der ist an Originalität nicht zu überbieten.
Okay.
Und ich bitte unsere Hörer, sich hinzusetzen, denn es könnte sie schockieren. Vor einigen Tagen brachte ich die Mülltonne an die Straße und es fing heftigst an zu schneien und ich kam kaum gegen die Flocken an.
Das ist deine Überleitung. Ich weiß, worauf es hinausläuft.
Ich kam kaum gegen die Flocken an. Ich hatte zwischenzeitlich, obwohl die ganze Aktion vielleicht nur 15, 16, 17 Sekunden gedauert hat, ich hatte ein kleines Schneehäubchen auf dem Kopf.
Ja, okay.
Und als ich so gegen diesen Flockensturm ankämpfte, da wurde es plötzlich leise um mich herum und in meinem Kopf hörte ich: As the snow flies. Und damit sind wir beim heutigen Album, Sebastian.
Ja,
Ich muss nochmal. As the snow flies. Gut, hä?
Ja, gar nicht schlecht. Weißt du,
also
was
an die Hörer,
ist?
Die jetzt ganz schnell antworten, live antworten wollen, welcher Künstler war das? Vom Original nicht zu unterscheiden.
Also allein so, ich finde, du hast ihn schon ganz gut imitiert.
Gut,
ja.
Ne?
Ja. Mit diesem leichten Schmelz in der Stimme. Mhm. Auch dieser so ein leichter Pathos auch drin.
Ja, nicht jeder kann David Bowie imitieren.
Ich finde, nach heutigen Maßstäben auch teilweise ein bisschen zu dick aufgetragen. Ne? Ich finde, das macht's immer so ein bisschen für mich jetzt schwierig, ihn zu hören.
War das schon stimmliche Aneignung?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das war
musikalische? Kulturelle?
Ja, kulturelle. Weiß ich nicht.
Uiuiui. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Kategorie mehr.
Ja, weiß man wirklich nicht mehr. Aber also, worum geht's? Es geht um... Eigentlich um The King of Rock'n'Roll.
Und The King hat ja im Prinzip gar keinen Nachnamen. Dieser Mann braucht keinen Nachnamen. Das ist so, wie Goethe keinen Vornamen braucht. Shakespeare braucht man nicht. Ja. Und Elvis braucht keinen Presley. Wir wissen, um wen es geht. Es ist der King. Es ist Elvis Presley, 1935 geboren. Leider schon 1977 gestorben. Guck mal, mit 42, Sebastian.
Ja.
Der König ist tot. Lang lebe der König. Und welches Album haben wir heute vom King gehört?
Wir durften das Album From Elvis in Memphis hören. Erschien 1969. Und also eigentlich so ein Album aus der mittleren Schaffensphase. Ne? Ich glaube, 1968 hat er sein großes Comeback gefeiert. Und ja, dann war das so mittendrin. Ich weiß gar nicht, wann ist sein letztes Album erschienen? Er ist seit 1977. Danach kam, glaube ich, noch ein
Und paar ich Platten. Muss sagen, für unsere sozusagen kleine Jubiläumssendung, heute ist die 30. Episode an diesem 22. November, wer wäre besser geeignet als der King für die 30. Episode, Sebastian? Und vor allen Dingen nach dieser desaströsen letzten Sepultura-Platte war doch From Elvis in Memphis eine Wohltat. Oder wie hast du das empfunden?
Es war für mich nach dieser Sepultura-Erfahrung das schönste Album aller Zeiten.
Du warst selig?
Ich habe es so genossen. Und ich habe es
für dich war Weihnachten.
Es war für mich Weihnachten. Ich glaube, ich habe dieses Album von allen Alben, die wir jetzt hier im Rahmen unseres Podcasts gehört haben, am häufigsten gehört sogar.
Oh.
Ja, und ich habe es wirklich in verschiedensten Konstellationen gehört. Ich habe es über Kopfhörer gehört, ich habe es über Küchenlautsprecher gehört, ich habe es über Wohnzimmerlautsprecher gehört.
Mhm.
Ich habe es mal so zwischendurch gehört, ich habe es konzentriert gehört.
Man kann es backen, braten, es gibt Schrimps-Kebab, Schrimps-Kreol, ja. Schrimps-Salat.
Schön, dass du den Film Forrest Gump zitierst, weil da kommt Elvis ja auch vor.
Oh ja, und wo kommt er nicht überall vor? Und ich wusste ja gar nicht, dass dieser Elvis in 31 Spielfilmen mitgewirkt hat.
Das war mir auch nicht klar.
Das ist deshalb wichtig, weil dieses Album From Elvis in Memphis, das am 2. Juni 1969 erschienen ist, das war sozusagen seine Befreiungsplatte nach 8 langen und man könnte sagen versumpfenden Jahren in der Hollywood-Knochenmühle, wo er mehr oder weniger nur Soundtracks geliefert hat zwischen 1960 und 68. Und dann kam er sozusagen mit diesem Album wieder. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir war gar nicht bewusst, oder sagen wir mal so, mir war nicht so sehr bewusst, dass Elvis ja im Prinzip nur ein, was heißt nur? Er ist ja nur ein Interpret der Songs. Er schreibt diese Songs ja nicht. Das war mir so gar nicht klar. Ich dachte, der hätte da so eine Handvoll an Songs, die andere für ihn geschrieben hätten. Aber dann so 50-50 ungefähr hätte er auch Songs geschrieben. Er ist ja eher ein Interpret.
Ja, aber schon ein sehr talentierter Interpret, ne? Also der, ja, natürlich, der kann das, wirklich singen.
Das schmälert ja seine Kunst nicht.
Und was man, also ich glaube, gerade bei Elvis, ne, da muss man den historischen Kontext und auch dieses Zeitgefühl damals in den 50er und 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, das war ja ein ganz anderes als heute. Da war ja seine Musik eigentlich auch revolutionär.
Ja.
Heute klingt das für uns, oder für mich zumindest teilweise, ein bisschen altbacken, ein bisschen altmodisch, dieses doch etwas zu dick aufgetragen in der Stimme. Und auch meine Frau kam irgendwann die Treppe runter, als ich die Platte hörte. Und dann, das ist Elvis. Ich so, ja, das ist der King of Rock'n'Roll. Und, nee, den kann ich nicht hören. Da habe ich ihr gesagt, hör mal genau hin, hör doch mal diese Stimme an, was das eigentlich für eine wunderschöne Stimme ist.
Und fast 3 Oktaven.
Und wenn du jetzt vorher nur ein einziges Mal Sepultura hörst und du hörst dann From Elvis in Memphis, dann ist das die schönste Platte, die du jemals gehört hast.
Das stimmt.
Ja. Und
das Problem ist allerdings, nach Sepultura ist jedes andere Album das Schönste, das man je gehört hat.
Ja, vielleicht. Muss man auch erstmal schaffen.
Und jetzt der King of Rock'n'Roll ist ja mit From Elvis in Memphis so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Jetzt kommt ja eher so der Soul-Sänger, der Blues-Sänger raus. Das Rock'n'Rollige, das Country-mäßige ist ja hier eher, der Country-Soul steht ja im Vordergrund. Ja. Das war ja das Neue an dieser Platte.
Ja.
Und interessanterweise, die Platte besteht aus 12 Songs, wie gesagt, von unterschiedlichen Musikern geschrieben, ist nur 36 Minuten lang, aber in unserem Streaming-Angebot gibt es diese Platte in dieser Länge nicht, denn, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Apple Music gibt es nur eine Version mit 16 Songs. Wie viel hat deine?
Ja, auch 16 Songs.
Auch 16.
Es gibt dann am Ende noch so ein paar Live-Aufnahmen.
Ja, und ich habe gelesen, dass die Sessions, die Elvis da in Memphis durchgeführt hat, dass er in der Zeit, es waren, glaube ich, von Januar bis März, glaube ich, da haben sie wohl 34 Songs aufgenommen, von denen dann eben 12 auf dem Album gelandet sind. Und jetzt gibt es dann noch so ein paar Nachschläge. Und das war mir jetzt auch nicht bewusst. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt ja From Elvis in Memphis. Aber Elvis wurde zumindest auf dieser Platte von 35 weiteren Sängern und Musikern unterstützt.
Okay.
Ob das nun Saxophonisten waren oder Trompeter oder irgendwelche Gitarristen oder auch die Background-Sänger und Sängerinnen.
Mhm.
35 an der Zahl und wir kennen eigentlich nur Elvis. Und da fragte ich mich, was wäre dieses Album einerseits ohne diese 35 Session-Musiker, die Elvis da unterstützt haben, und andererseits ohne die Songs, die Elvis interpretiert hat?
Nichts, wahrscheinlich.
Traurig. Ja. Sehr, sehr traurig.
Ja, natürlich. Also es ist schon ein gemeinschaftliches Meisterwerk, was dann da
Ja, und ich hab gelesen, dass Elvis schon, also er hat nicht nur gesungen in seiner ganz markanten Art und Weise, er hat auch auf einem Song Gitarre gespielt und auf einem anderen oder vielleicht sogar auf demselben Song Klavier.
Ach ja, okay.
Ja. Und ansonsten ließ er sich von, wie hieß seine Begleitband oder die Band dieses Studios, glaube ich, da in Memphis, The Memphis Boys.
Spricht jetzt keiner mehr von den Memphis Boys.
Wir dürfen auch nicht vergessen, Sebastian, dass als Elvis da zwischen Januar und Februar 69 in Memphis aufgenommen hat, dass erst wenige Monate zuvor, ich glaube im April oder im Mai 68, in Memphis Martin Luther King erschossen worden ist. Das schwebte da wahrscheinlich noch durch die Stadt.
Ja.
Und die Beale Street.
Ja, aber auf der Platte ist es jetzt, glaube ich, nicht zu hören.
Nein, das nicht. Ich meine, was für Themen gibt's da? Es geht um Ruhm und Berühmtheit. Das könnte so ein bisschen autobiografisch gefärbt sein. Es geht um Armut.
Ja.
Es geht um soziale Ungerechtigkeit. Ich meine, das sind ja auch Themen von Martin Luther King. Es geht um Rassenfragen auch.
Ja.
Und dann eben Liebe und Verlust und den Glauben.
Ja.
Ja.
Ja. Was war denn so was war dein Lieblingssong?
Also es ist schwierig, weil ich meine, nachdem ich mir das durchgelesen habe, da war ich, also dass die Songs ja alle von anderen geschrieben wurden und teilweise auch Jahre zuvor schon von anderen eingesungen und aufgenommen worden sind. Deswegen war ich versucht, diese Songs mir auch mal quasi im Original anzuhören. Hab das aber dann verworfen, weil ich dachte, es geht jetzt erstmal primär um diese Platte, um Elvis. Und ich habe insgesamt 4 Songs favorisiert. Den ersten, wenn wir jetzt der Reihenfolge nachgeht, ist Track 4, Long Black Limousine.
Ja,
fand ich super, als so ein Trauermarsch. Einerseits und andererseits erinnerte ich mich einer Anekdote. Ich weiß nicht, ob die historisch belegt ist oder ob man das wieder nur Elvis so in den Mund gelegt hat, aber Elvis hatte natürlich einen Fahrer, einen Chauffeur, und er hat ihn wohl mal gefragt, ob diese Limousine ihm gehört oder der Firma.
Ja.
Und der Fahrer hat gesagt, diese Limousine gehört natürlich der Firma, Sir. Und daraufhin hätte Elvis wohl gesagt, jetzt gehört sie dir.
Oh.
Okay. Ob das irgendwas mit Long Black Limousine zu tun hat, ich glaube nicht, denn der Song ist ja von einem anderen. Wir hören aber trotzdem mal kurz rein, ist ein sehr langsamer Trauermarsch.
Oh, the curve you didn't see, well, you're riding in that long black limousine.
Sebastian, wie hat dir eigentlich der Background-Gesang gefallen?
Super. Ich bin ein großer Fan von Background-Sängern. Vor allen Dingen, wenn das so dieses leicht soulige, gospelige ist. Und deswegen ist auch mein Lieblingslied auf der Platte Lied Nummer 6, I'm Moving On, mit ganz tollem Background-Gesang.
Moving on. Please listen to me, let this rattle free and keep moving on. Move on, son.
Ich habe ja auch mal gehört, dass Elvis auch zu Hause in Graceland immer Background-Sänger parat hatte. Das heißt also, wenn er unter der Dusche stand und er hat irgendwas interpretiert und hat unter der Dusche gesungen, dann hörte man da von außerhalb des Badezimmers Schuwap, Buwap, Schuwap. Die sind dann eingestiegen.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich meine,
waren die da im Kleiderschrank aufbewahrt? Oder?
Ja, die waren da immer irgendwie, die wurden da aktiviert. Ich weiß es nicht.
Also
man munkelt, also komisch, ich weiß es nicht, man muss es, ja.
Es gab auch mal das Gerücht, was ich gehört habe, er hätte angeblich so einen Springbrunnen mit Coca-Cola gehabt. Das ist, glaube ich, auch ein Ammenmärchen, oder? Also ich habe das jetzt nicht nochmal gegoogelt, ja.
Aber soll er nicht längst irgendwie einen Club auf Mallorca haben oder sowas?
Ja,
nach seinem Tod?
Ja.
Ich meine, der King, das ist so wie Kim Jong-il, die sterben ja nicht, diese Menschen.
Nee, ich meine, rein theoretisch, warte mal, wie alt wäre er jetzt? Er ist 35 geboren.
Über.
Er wäre jetzt 89.
Ja, hätte er schaffen können,
ja.
Wenn er nicht dem Drogenkonsum so sehr gefrönt hätte. Und ich habe hier, und das ist auch eine interessante Sache, um auch mal einzuschätzen, viele unserer Hörer sind ja erst 14, 15, 16 Jahre. Ja, wir gehen ja so auf die Jugend, weil wir die Jugend so begeistern. Die wissen gar nicht, wer genau ist denn eigentlich dieser King? Und ich lese nur eine kurze Passage aus seinem Wikipedia-Eintrag vor. Also das ist atemberaubend. Hier steht: Bis 1978 wurde Presley 14 Mal für den Grammy nominiert, den er 3-mal für seine Gospel-Interpretationen gewann. Im Alter von 36 Jahren wurde er als bis dahin jüngster Künstler mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Er ist neben Michael Jackson, der sicherlich auch noch in unserer Podcast-Reihe auftaucht, der einzige Künstler in 5 Halls of Fame: Rock'n'Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel. Ferner wurden 6 seiner Song-Interpretationen als historisch besonders bedeutsam in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Laut der Recording Industry Association of America hat er zudem mit 167 Einheiten die meisten Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie einen Diamond Award. Die RIA zeichnete ihn wiederholt als Best-Selling Solo Artist in US History aus. Und jetzt kommt's. Ich überspringe hier etwas. Zwischen 1956 und 69 wirkte er in 31 Spielfilmen mit. Von 1969, also wo von From Elvis in Memphis erschienen ist, bis zu seinem plötzlichen Herztod im August 1977 aufgrund jahrelangen Missbrauchs und von verschreibungspflichtigen Medikamenten und ungesunden Essgewohnheiten, lasst das Robert Kennedy Jr. nicht hören, gab er mehr als 1100 Konzerte. Das muss man sich mal vorstellen, von 1969 bis 77. Presleys Lebensgeschichte war Stoff für über 1000 Bücher und wurde in zahlreichen Spielfilmen, Fernsehproduktionen und Dokumentarfilmen behandelt. Ich meine, über Goethe sagte man, er sei eine Kultur. Das könnte ja schon auf Elvis Presley auch zutreffen, oder nicht?
Ja, und wenn
ich meine, was wäre gerade die amerikanische Kultur ohne Elvis Presley?
Ja, und auch das, was dann quasi hier in Europa rübergeschwappt ist, ne? Also absolut. Und wenn du mal überlegst, als er dann verstarb, ja, da war er 3 Jahre jünger als wir jetzt.
Ja. Um Gottes Willen,
und was er
ja
in dieser doch recht kurzen Zeitspanne alles erreicht hat und gemacht hat und auch was er da für ein Output hatte, das ist doch Wahnsinn. Ja.
Und dass er, und wir sind ja hier in der Ära vor Spotify und dem Streaming, dass er wahrscheinlich über 1 Milliarde Tonträger verkauft hat. 1 Milliarde. Also jeder achte Mensch hat eine Platte von Elvis.
Ja, genau. Vielleicht der ein oder andere
auch mehr.
Kann
man so sagen.
Ja, genau.
Und was ist dein nächster Favorit, Sebastian? Nach I'm Moving On,
ja,
den hast du dann favorisiert?
Eine Bemerkung noch, weil du hattest jetzt gerade Goethe erwähnt. Ne? Goethe wurde 82 Jahre, also 40 Jahre älter als Elvis. Und wenn du das dann mal in Relation setzt, was hat jetzt Elvis innerhalb von 42 Jahren erreicht? Und Goethe, der brauchte dafür 82 Jahre, ja, also fast doppelt so
und
lang.
Und war nicht einmal in den Billboard-Charts drin.
Ganz genau. Und einen Literaturnobelpreis hat er auch nie gewonnen.
Hat er auch nicht gekriegt. Ja. Was ist denn das für ein Loser?
Also, ein bisschen überschätzt. Okay, du wolltest jetzt wissen, was mein zweiter Favorit ist. Ich habe in der Tat es ist so, ich habe insgesamt 2 echte Favoriten. Und dann habe ich so einen dritten Favoriten mit Sternchen. Das erkläre ich gleich nochmal, warum das ein Sternchen hat.
Ja. So. Spannend.
Spannend, ne? Also mein zweiter Favorit ist Lied Nummer 11, Any Day Now.
Any day now, when your restless eyes meet someone new, to my sad surprise.
Der nächste richtige Favorit, also ohne Sternchen wie bei dir, wäre True Love Travels on the Gravel Road. Finde ich schon vom Titel her toll.
Ja, toller Titel. Ich muss noch mal kurz reinhören. Ja? Ich habe jetzt gerade gar
also
nicht
die Schotterstraße, die wahre Liebe, die reist auf der Schotterstraße umher. Ja, also man ist also nie auf festem Untergrund, wenn man das mal so interpretieren möchte.
Ja, ist ein schöner Text.
How many hearts could live through all the winters we've known and still not be cold? True love travels on a gravel road.
Und das ist wirklich, ja, es ist eher so ein Liebeslied, ne?
Was hat es denn jetzt mit deinem Sternchen
auf sich? Also True Love Travels on a Gravel Road, ne? Ich finde, da ist dieser typische Elvis-Sound besonders ausgeprägt.
Ja.
Dieser Pathos, ja.
Ja, und interessant zu wissen ist ja auch, dass er einen Großteil dieser Songs mit einer Erkältung aufgenommen hat.
Ach echt?
Er kam gleich am ersten Tag mit einer Erkältung ins Studio, hat dann trotzdem eingesungen.
Ah.
Und die Stimme hier ist wirklich auf diesem Album, die ist einzigartig.
Kommen wir jetzt zu meinem Favoriten mit Sternchen.
Ist das ein besonderer Favorit oder warum das Sternchen?
Also sagen wir so, es ist ein Lied, das vermutlich sehr viele kennen. Es ist, ich würde fast behaupten, das berühmteste Lied hier auf dieser Platte.
Hm.
Und dieses Lied war für mich allerdings lange Zeit so ein Lied, wo ich mir dachte, oh, das ist so ein typischer Elvis-Schmalz-Song. Ne? Also von allem auch ein bisschen zu viel. Ja. Und so, jetzt habe ich aber nochmal ganz konzentriert mir diesen Song angehört. Und jetzt war man natürlich durch die ganze Platte, weil das ist das letzte Lied auf dieser Platte, von dem ich gerade rede.
Auf der Originalplatte,
wenn man diese ganzen Bonustracks weglässt. So. Das heißt, man ist natürlich jetzt durch die anderen 11 Lieder schon ziemlich eingegroovt. Und ist schon so in diesem Elvis-Universum angekommen. Und dann ist Lied Nummer 12 auch gar nicht mehr so pathetisch und übertrieben, wie man das vielleicht meinen könnte, wenn man das so isoliert hört. So, und jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack. Also es geht um den Song In the Ghetto.
Den ich also 1:1 gerade in meiner Überleitung schon angestimmt habe.
Ja, genau. Der Schnee, den du da erwähnt hast, der fällt im Ghetto von Chicago.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
Ich habe jetzt wirklich zum ersten Mal so richtig bewusst auch mal hingehört, was singt denn Elvis da eigentlich, ne? Und das ist ja eigentlich ein herzzerreißender Text.
Ja.
Und ich finde, es ist auch ein sehr gesellschaftskritischer Text. Und ich finde, dieser Text ist ja auch immer noch von einer erstaunlichen Aktualität. Weil das ist richtig. Genau das Problem, was wir haben. Ne? Da wächst ein Kind auf in wirklich, ja, wie soll ich sagen, ärmlichen, vernachlässigten Verhältnissen.
Im Ghetto.
Im Ghetto eben. Die Mutter weint, wenn das Kind geboren wird, aus Angst, dieses Kind nicht ernähren zu können. Ne? Es kommt ein weiteres hungriges Kind, das sie irgendwie
ernähren
muss.
Zeitlose Thematik.
Ja.
Ja.
Und wie endet das Ganze? Das Kind gerät auf die schiefe Bahn. Am Ende ist es in Bandenkriegen und Konflikten verwickelt und wird erschossen und so weiter. So. Und genau das Problem haben wir heute ja immer noch. Diese sozial vernachlässigten Kinder, um die sich dann keiner kümmert und sobald aus diesen Kindern Jugendliche geworden sind, sind sie abgestempelt und haben doch wirklich auch keinerlei Chance mehr. Und diese Kinder werden in diese Verhältnisse hineingeboren und hatten einfach wahnsinniges Pech bei der Geburtenlotterie. Über die Geburtenlotterie haben wir schon mal gesprochen. Und es war jetzt erst vor kurzem auch ein interessanter Artikel zu lesen. Eine Berliner Schule ist dort in den Fokus gerückt. Da haben die Lehrer einen Brandbrief geschrieben. Eine Schule ist komplett überfordert aufgrund der Gewalt, der Verwahrlosung und Verrohung der Kinder an dieser Schule. Sie wissen nicht mehr, wie sie noch mit diesen Kindern umgehen sollen. Da findet kein richtiger Unterricht mehr statt. Und diese Kinder sind teilweise traumatisiert, weil sie aus Kriegsregionen kommen, teilweise aus sehr bildungsfernen Gesellschaftsschichten. Und diese Kinder sind chancenlos. Ja, die werden auch am Ende das ähnliche Schicksal erleben, wie vielleicht sogar schon ihre Eltern. Und der Kreislauf geht dann von vorne los. Ne?
Man könnte dann also quasi Ghetto hier auch im übertragenen Sinne benutzen, wenn man aus einer Kriegsregion kommt, ist das ja im Prinzip auch ein Ghetto.
Ja.
Das ist ein eigener sozioökonomischer Bereich oder wenn man aus einer Region kommt, wo Hunger herrscht und Dürre herrschen, wäre es auch ein Ghetto. Im übertragenen Sinne. Ghetto kommt ja übrigens, ich meine, dass ich das mal irgendwo gelesen habe, dass der Begriff Ghetto im frühen 16. Jahrhundert in Venedig zum ersten Mal aufgetaucht sei. Und Ghetto heißt übersetzt Gießerei. Weil dort, wo man die Juden offensichtlich hingesperrt hat, das war in der Nähe einer Gießerei.
Okay.
Wenn ich mich, also ich kann mich irren. Guck doch mal eben nach, Sebastian.
Ich frag mal Perplexity, ja, woher denn der Begriff Ghetto kommt.
In der Zwischenzeit kann ich sagen, dass In the Ghetto vom damals noch jungen Mac Davis geschrieben worden ist, der 2020 im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Also der Elvis schon sehr überlebt hat.
Ja. Du alter Streber, ich lese jetzt gerade hier, woher der Begriff Ghetto kommt. Und
woher
du
kommt
lagst
der
mal wieder
Ghetto?
Goldrichtig. Der Begriff Ghetto.
Yes! Doch was hängen geblieben.
Der Begriff Ghetto bezeichnet ein abgesondertes Wohnviertel, ursprünglich für die jüdische Bevölkerung. Der Name stammt aus dem Italienischen und bezieht sich auf die Gießerei in Venedig, wo 1516
hätte ich also bei Günther Jauch die Millionen
die
gewonnen.
Ersten Ghettos für
Wann
Juden
war das?
Eingerichtet wurden. 1516.
Was habe ich gesagt?
Hast du eine Zahl genannt?
Ich glaube, Beginn des 16. Jahrhunderts, habe ich, glaube ich, gesagt. Können wir nochmal nachhören, Sebastian?
Ja, okay.
Ha, das tut gut.
Da freut sich unser Streber mal wieder. Okay, gut. Hätten wir das auch
Verdirb
geklärt.
Verdirb uns jetzt nicht die schöne wohlige Atmosphäre hier. Also In the Ghetto ist auch mein Favorit natürlich gewesen. Das ist auch interessant. Als nächster, sozusagen als erster Bonussong, Track 13, Suspicious Minds, ist ja im Prinzip, ich glaube, das war sogar Elvis' letzter Nummer 1-Hit, Suspicious Minds. Und wenn ich mich da recht an meine Recherchen erinnere, hat der Songwriter von Suspicious Minds, der ist erst vor wenigen Monaten gestorben.
Okay.
Ja. Aber da hören wir nicht rein, denn das hört nicht zum Originalalbum.
Ja, ist bei Spotify aber übrigens wahnsinnig oft geklickt worden. Ne? Ist jetzt hier.
Ja, das ist suspicious.
Ja, hier ist das durch die Decke gegangen sozusagen.
Also Fazit, Sebastian. Na, lass uns erst auf das Cover noch eingehen. Ich meine, mehr muss man ja nicht wissen. Ja. Es geht hier um den King und was ist zu sehen?
Man sieht den King. Genau, man sieht den King.
Man sieht den King
in voller Lebensgröße mit Gitarre im Anschlag.
Ja.
Aber was ich interessant finde, weil du hattest ja die 35 Musiker und so weiter erwähnt, im Hintergrund sieht man so, was ist das? So wie so ein Gerüst, ja. Über mehrere Etagen sieht man dort Schatten von Menschen. Ich glaube allerdings, das sind immer Schatten von Elvis, ja. Aber man könnte meinen, dass das die Background-Sänger sind, aber.
Ja, das könnten sie auch sein. Das ist ja ein Standbild aus dieser Comeback-Sendung 1968, Elvis. Da haben sie einfach ein Standbild aus dieser Fernsehsendung genommen.
Ach so, ja, es kann sein. Aber teilweise von der Silhouette her sehen die alle sehr...
Ja, und es ist auch alles in so rot getüncht. Ja. Ne? Er hat eine rote Gitarre, er hat den schwarzen Lederanzug an. Der sieht ja schon fast aus wie Johnny Cash. Ja,
stimmt.
Man in Black.
Stimmt, ja.
Und hat noch einen roten Schal um den Hals.
Ja.
Also mehr muss man nicht wissen. Das ist Elvis. Ja, und man bekommt Elvis. Insofern
absolut.
Passt.
Genau. Und wer Elvis mag, kommt hier voll auf seine Kosten, würde ich mal behaupten. Und wer Elvis vielleicht noch nicht so oft gehört hat, sollte sich die Platte
kann
mal anhören.
Kann da durchaus was Neues lernen, ja.
Und
Kritiker haben dieses Album mit Elvis erstem Werk 1956, das glaube ich nur Elvis Presley hieß, in Verbindung gesetzt, sozusagen, dass sich da so ein Kreis schließt mit eben mit dieser kleinen, mit dem Aussetzer in den 60er Jahren, wo er nur Soundtracks für zweifelhafte Hollywood-Filme gemacht hat. Und es war im Prinzip, wenn man das so vor dem Hintergrund hört, war dieses Album nicht nur ein Comeback-Album, es war auch ein Befreiungsschlag. Dass Elvis gesagt hat, jetzt mache ich mal wieder das, was ich machen möchte und nicht diese elendigen Hollywood-Soundtracks.
Ja, aber...
Das hört man auch.
Ja, aber diese Filme, ich kann mich jetzt nicht mehr so an die Details erinnern, aber...
Oh, ich habe da viele von gesehen als Kind.
Ja, genau, als Kind.
Da liefen die im ZDF, glaube ich.
Liefen immer sonntags nachmittags, ne? So an verregneten Sonntagen liefen die im ZDF. Und das war...
Und ich habe immer nur so Hawaii so im Hintergrund.
Ja, und das waren...
Das war irgendwo immer am Strand.
Das waren meine ersten Elvis-Erfahrungen, ne? Also da bin ich so als Kind mit Elvis in Kontakt gekommen über diese Filme. Ich wäre ja damals wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, mir jetzt so ein Elvis-Album anzuhören. Und jetzt meine Eltern waren auch nicht so die Elvis-Fans, aber die Filme... Haben wir gerne geguckt, ja.
Die Elvis-Filme, das war das eine. Das andere war die Graf-Bobby-Filme von Peter Alexander, von und mit Peter Alexander.
Ja.
Und das dritte natürlich Bud Spencer und Terence Hill.
Bud Spencer und Terence Hill.
Die Klassiker.
Natürlich. Und natürlich auch die Louis de Funès-Filme. Auch schön.
Toll.
Roy Black-Filme, auch ganz fantastisch.
Ich meine, die haben uns sozialisiert, Sebastian.
Ja. Genau.
Und insofern konnten wir nicht anders, als dieses Album nicht hoch genug einzuschätzen. Also Fazit, du hast es gern gehört, du empfiehlst es weiter und du würdest es vermutlich, wenn das nächste Thrash-Metal-Album ansteht, vorher und nachher sozusagen als Antidot hören.
Ja, auch das, also dieses Album ist wie eine Salbe. Und ein Pflaster. Ja.
Aber was hat es mit deiner Neuroplastizität gemacht? Waren das jetzt sonderlich neue Eindrücke, neue Sinneseindrücke?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Eigentlich
nein,
nicht, ne?
Das wahrscheinlich nicht. Weil da muss man sagen,
wobei das mit dem Chor, das ist dieses Gospelige, das hat schon gut getan.
Ja, das hat
das
gut,
hört man nicht so oft.
Ja, genau,
ne?
Aber ich hatte immer schon ein Faible für so Gospelmusik. Und ich höre das häufig, auch gerne so zu Weihnachten und so. Höre ich gerne so Gospelplatten. Und deswegen hat das jetzt für mich nicht so viel Neues zu bieten gehabt.
Und weil wir eben Forrest Gump schon erwähnt haben, er hat auch in einem Gospelchor gesungen, damit endlich die Schrimpquote erhöht wird. Und Gott hat ihn erhört.
Ja. Ich war mal bei einem Konzert eines Gospelchors, in Münster übrigens. Die sind mal dort in der Aula im Fürstenberghaus aufgetreten. Und
Mit Talaren.
Und die haben auch wirklich schön gut gesungen, aber es war so schlecht besucht.
Ach, das also, ist auch traurig.
Also
dann.
Die Aula, die war vielleicht zu einem Viertel gefüllt. Also ach. Ja, das war ein bisschen schade.
Da hätte man so eine, da hätte man eine Koryphäe gebraucht. Ne? Ja, also den Führer des Chors. Und das im Prinzip, Elvis ist dann hier auch wieder die Koryphäe gewesen. Hier und zu Hause, du weißt, wenn er unter der Dusche steht,
ja,
dann setzt der Chor an.
Ja. Man braucht ein Zugpferd, ne? Und damit wären wir wieder beim Hobbyhorsing.
Ach, das geht runter wie Öl heute. Ja.
Genau.
Dann zum Schluss noch, Sebastian. Ja. Sollen wir auf die Spotify-Zahlen blicken oder hat der King diese eventuelle Demütigung nicht verdient?
Er hat das gar nicht nötig, ehrlich gesagt, ne? Spotify-Zahlen. Aber ja, bei einer Milliarde verkauften Tonträgern, wen interessiert denn lächerlich. Das Spotify, ja?
Übrigens, wo du gerade Tonträger sagst, ja. Ich habe das hier mal hingelegt. Das sind meine einzigen Elvis gekauften CDs.
Ach, aber immerhin.
Das ist einmal.
Immerhin gehörst du zu der 1 Milliarde, die Tonträger gekauft hat.
Ja, das erste ist Elvis Presley Artist of the Century. Das sind drei CDs. Und das zweite ist Elvis Forever. Da ist Elvis One drin und Elvis Two. Also die seine Nummer 1 Hits und seine Zweitplatzierten vermutlich. Okay. Das sind die Platten, die ich quasi physisch besitze. Und jetzt sagst du, was digital abgeht.
Ja, digital geht Folgendes ab. Insgesamt hat dieses Album nicht so wahnsinnig viele Klicks. Aber In the Ghetto immerhin 193 Mal. Ist aber mit Abstand, wirklich mit Abstand, das hier am meisten aufgerufene Lied. Zumindest von den offiziell 12 Liedern, die auf dem Album eigentlich sind. Suspicious Minds über 500 Millionen Mal.
Mhm.
Das sind wirklich hier deutliche Ausreißer nach oben. Alle anderen, die sind leider im unteren einstelligen Millionenbereich. Ne? Das erste Lied hat so 2,5 Millionen. Dann lass mich mal gucken. Mein Favorit, I'm Moving On, gerade mal 1,2 Millionen Mal. Das ist jetzt nicht so viel, ne?
Ein Stich ins Herz für dich, ne?
Ja, naja. Allerdings, der Künstler Elvis Presley als solcher hat auf Spotify immerhin über 28 Millionen monatliche Hörer.
Ja.
Das verteilt sich natürlich auch über sehr, sehr viele Alben.
Kann man da eigentlich auch so eine Jahresstatistik sehen? Also wie alt die Hörer sind?
Nee, das kann man leider nicht sehen.
Das würde mich mal interessieren, ja. Wie viele sozusagen Millennials und Jüngere Elvis angezogen hat.
Du, ich sag dir eins, es gibt ja momentan so einen Trend, wo man alte Klassiker mit einem Remix neu veröffentlicht.
Wie so ein Steckenpferd.
Ja, wie so ein Steckenpferd. Einfach hinten den Stock absägen, hast du ein Hobbyhorse, ne? Und ich glaube, dass man den ein oder anderen Elvis-Song, wenn man den remixt und an den heutigen Sound ein bisschen anpasst, wird durch die Decke gehen.
Achso, hier in dem 1001 Albenbuch steht noch ein Zitat von Elvis aus dem Jahr 1972. Es ist hart, an einem Idealbild gemessen zu werden. Das ist schon ein Stress und ich meine, deswegen hat er so viel gegessen und so viele Pillen genommen. Was meinst du, unter welchem Druck dieser Kerl gestanden hat?
Ja.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Absolut. Ich möchte nicht Elvis gewesen sein.
Nein, nein. Und wenn dann nur der Elvis aus Hello Spencer. Der blaue. So.
Ja, genau. Von Steckenpferden und abstrus-horrender Bananenkunst führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über Robert Kennedy Jr.'s Essgewohnheiten und Sebastians Käse- und Meth-Aversion vorbei an Kim Jong-il und John Lennons Luxusuhr hin zu zwei verstorbenen Bee Gees-Schlagzeugern, deren musikalische Einsätze wir sicherlich noch hören werden. Denn unsere Reise ist auch nach 30 Episoden noch nicht beendet und wird weitergehen.